als kleine Einleitung, bitte denken Sie daran, hebräisches Denken ist eigentlich eine Fehlinformation. Das ist ein Hilfsbegriff, um eine bestimmte Art des Denkens, das sehr mit Anschauung, mit konkretem Leben zu tun hat. Das ist aber nicht unbedingt einfach an die Sprache gebunden. Man kann am Hebräischen, an der Sprachgestalt des Alten Testamentes viel lernen, das in diese Richtung geht. Man muss aber nicht Hebräisch können, um so denken zu können. Im Gegenteil, man kann sogar Hebräisch als Sprache kennen, aber man denkt trotzdem nicht so. Also um was es geht gestern und auch heute ist, diese Form des Denkens ein bisschen zu ahnen. Und vielleicht merken Sie dann auch da oder dort, das mache ich ja ohnehin schon. Oder das kenne ich, aber ich habe noch nicht entdeckt, dass es das ist. Vielleicht hilft Ihnen das dann auch einzusehen, wie wichtig diese Unterscheidungen eventuell sein können. Soweit zur Einleitung. Nun 4 Punkte. Das erste heißt, nie alles, immer aber das Ganze. Der Hebräer hat kein Interesse, alles zu wissen, aber er will immer das Ganze wissen. Das ist das Erste. Das Zweite, wir machen als Fortsetzung und Vertiefung davon Beobachtungen zur Lyrik der Psalmen, also vor allem der Psalmen zur hebräischen Lyrik, das, was man in der Fachsprache Parallelismus nennt. Das Dritte, dann kommen die auf ihre Rechnung, die vom Programm her gesagt haben, was hat das mit Berndeutsch zu tun, die Parallelen dazu. Da geht es um das biblische Zeitverständnis. Wie ist das? Und da werden wir merken, dass das hebräische und ursprüngliche alemannische Dialekte sehr parallel gebaut sind. Auch wenn man das vielleicht nicht entdeckt oder unsere Schulbildung, die uns beigebracht hat, was Zeiten sind, das längstens überdeckt. Aber unter der Oberfläche liegt das trotzdem noch da. Und der vierte Punkt wird heißen, wie lernt man eigentlich einen Menschen kennen? Und diese Frage ist für den hebräischen Menschen dieselbe, wie lerne ich eigentlich Gott kennen? Das ist für den Hebräer kein anderer Vorgang. Man lernt Gott nicht auf eine andere Weise kennen wie einen Menschen. Und wenn man das eine kann, dann kann man eigentlich mehr oder weniger genauso das andere. Das sind die 4 Punkte heute Abend. Das erste, nie alles, immer aber das Ganze. Der Hebräer verzichtet grundlegend darauf, alles wissen zu wollen. Weder von einem Menschen, noch von einer Sache, noch von irgendetwas. Und zwar aus einer ganz einfachen Überzeugung. Denken Sie, Sie möchten, ich nehme jetzt nicht unsere Liestaler Kirche, sonst denken Sie sich irgendwas dabei, sondern denken Sie mal an Zürich, ans Großmünster. Wenn Sie alles vom Großmünster sehen wollen, da gibt es nur einen Weg. Sie müssen das Großmünster kaputt hauen, damit Sie jeden einzelnen Gegenstand vor sich haben. Was wir Menschen von unserem Standpunkt aus können, ist nie alles zu wissen. Wohl aber von jedem Standpunkt aus das Ganze. Und der Hebräer sagt, dazu braucht's einen sehr einfachen Vorgang, nämlich ich bin's, der sich bewegen muss. Ich muss um das Großmünster herumlaufen, immer wieder einen anderen Standort einnehmen und von jedem Standort neu hinschauen, wie sieht's denn von da aus? Und wenn man das beschreibt, jeder von uns kann sich das vorstellen, dann macht man ja komische Entdeckungen. Da stehe ich vorne und sage, das Großmünster hat 2 Türme. Aber merkwürdig, kein Eingangstor. Denn von dem Standpunkt, wo man steht, sieht man kein Eingangstor. Und dann geht man weiter, dann sieht man das Eingangstor, wenn man Glück hat, auch noch 2 Türme. Dann geht man weiter und was sieht man von dort? Plötzlich hat das Großmünster keinen Turm mehr. Natürlich hat es einen Turm, aber von dem Standpunkt aus, an dem man steht, sieht man das nicht. Und das ist hebräisch. Der Hebräer sagt, wenn du etwas erkennen, auch etwas beschreiben willst, dann musst du dich bewegen. Du musst die Sache mindestens von zwei Seiten her ansehen. Das Großmünster wird sich nicht bewegen, aber du kannst dich bewegen. Und zur Lebendigkeit des Kennenlernens, des Erwerbens von Wissen und Weisheit, setze ich mich in Bewegung und schaue mir die Dinge von verschiedenen Seiten her an. Genauso ist das bei einem Menschen. Der Hebräer sagt, wer nicht fähig ist, auch über einen Menschen mehr als einen Satz zu sagen, der hat von diesem Menschen nichts begriffen. Es braucht mindestens zwei Sätze. Noch besser sind es, wenn es drei Sätze sind. Und man ist sich bewusst, dass jeder Satz damit zu tun hat, dass man halt jetzt von diesem Standpunkt aus hinschaut. Wahrscheinlich kann man das sehr einfach üben, unter uns, über Menschen, über Dinge und so weiter, indem man sich bewusst macht, vielleicht dem sogar Ausdruck gibt und sagt, von diesem Standpunkt aus gesehen sieht das so aus. Und ich gestehe den anderen Menschen, aber auch mir ein, dass ich sage, und wenn ich einen anderen Standpunkt einnehme, dann sieht die Sache anders aus. Das führt dazu, dass man sich nicht verbeißen muss. In letzter Konsequenz verzichtet der Hebräer auf die Frage, ob es richtig ist. Wenn man immer nur einen Satz sagen darf, dann muss dieser Satz unbedingt richtig sein. Sonst hat man verloren. Und da, wo ein Satz richtig sein muss, gibt es jede Menge Sätze, die sind falsch. Der Hebräer sagt, das ist unsinnig. Mach dich frei von diesem Zwang, dass alles durch die Schiene hindurchgeht, was ist richtig und was ist falsch. Es ist die Befreiung zu entdecken, dass man sagen kann, ist gar nicht so wichtig, ob es richtig oder falsch ist, sondern, also am Beispiel des Großmünsters, ist es richtig, dass das Großmünster keinen Turm hat? Wird jeder von uns sagen, nein, ist falsch. Der Hebräer wird sagen, ja komm einmal an den Ort und schau dir es von dort ab. Dort hat das Großmünster keinen Turm. Also es geht nicht darum, ob es richtig oder falsch ist, sondern dass dir bewusst ist, wir Menschen können immer nur von einem bestimmten Standpunkt aus die Dinge ansehen. Man nennt dieses Denken in der Fachsprache aspektivisches Denken. Kommt vom Wort Aspekt, also von dem Standpunkt aus, der einen Blick erlaubt. Ein Kind, das zu zeichnen und zu malen beginnt, wird genauso malen. Der Gegensatz zum Aspektivischen ist die Perspektive. Die Perspektive ist viel jünger, wie wir denken. Wenn Sie einmal in Florenz in den Uffizien sind und dort in der Gemäldegalerie der gotischen Bilder stehen, da entdecken Sie plötzlich ein Bild, in dem in der Kunstgeschichte das erste Mal Perspektive auftaucht. Was heißt Perspektive? Vorher, bis zu diesem Zeitpunkt, haben die Maler gesagt, ist das, was ich male, wichtig, dann ist es groß. Oder ist es unwichtig, dann ist es klein. Ist die Sache von Wert, von der Bedeutung her zentral, dann gehört es in die Mitte des Bildes. Es gibt andere Dinge, die gehören an den Rand. Wenn Sie einem Kind sagen, zeichne mir mal deine Familie, dann wird ein Kind genauso zeichnen. Die einen sind groß, die anderen sind klein, die einen sind am Rand, die anderen sind in der Mitte. Da stehen zwei zusammen und irgendjemand steht völlig isoliert auf der Seite. Das ist nicht abgemalt. In Wirklichkeit stehen die nicht so. Aber jeder begreift, dass dieses Kind etwas darstellt, das man nur von diesem Aspektdenken her darstellen kann. Später wird man einem Kind erfolgreich das austreiben und sagen, mal doch richtig. Jetzt haben wir wieder dieses Wort, richtig und falsch. Und dabei ist das in einem höchsten Maß richtig, wenn man so will, dass man so zeichnet und dass man sich diesen Blick auch bewahrt. Es gibt Dinge, die sind groß, auch in unserem Leben. Es gibt Dinge, die sind klein. Es gibt Dinge, die sind zentral, andere sind marginal. Und so hat man gemalt bis in die Gotik hinein. Man hat Menschen, einzelne Menschen, mit einem Heiligenschein gemalt. Jeder hat gewusst, auch in der Gotik, dass die in Wirklichkeit nicht mit dem Heiligenschein rumlaufen. Aber man hat gewusst, dieser Mensch, wenn ich dem begegne, leuchtet etwas von der Ewigkeit, von der himmlischen Welt um diesen und in diesen Menschen auf. Ja, wie stellt man das dar? Der Mensch bis zur Gotik sagt ganz einfach, wir malen einfach einen Heiligenschein drum. Und jeder hat begriffen, was damit gemeint ist. Die waren ja nicht dumm. Aber sie haben in ihrer Weisheit etwas dargestellt, was sich nach modernem Maß der Darstellung eigentlich entzieht. In dem Moment, wo die Perspektive kommt, kommt ein Umbruch, den man sich in seiner Bedeutung gar nicht hoch genug vorstellen kann. Plötzlich kommt ein Mensch und der erklärt sich selber zum Zentrum der ganzen Welt und malt jetzt, und das ist die Perspektive, von sich und seinem Standpunkt aus, wie die Welt sich darstellt. Die Perspektive heißt nicht mehr Gott oder die Wertigkeiten stehen in der Mitte und gliedern sich von dort her, sondern ich als der beobachtende Mensch stehe in der Mitte und zeige, wie das aussieht. Das ist der Umbruch. Wir haben im Hebräischen kein, in diesem Sinn, perspektivisches Denken. Aber wir haben sehr wohl ein aspektivisches Denken. Die Fähigkeit, da steckt viel, viel an Lebendigkeit dahinter, die Fähigkeit, verschiedene Standpunkte einzunehmen. Und zwar blitzartig. Auch im Gespräch untereinander das Gespräch zu führen, das hatten wir gestern in einer der Fragen, wo es um diese Dinge ging. Die Fähigkeit, ganz verschiedene Standpunkte einzunehmen, das Gespräch mit einem Menschen ist lebendig, wenn er das kann. Wenn ein Mensch nur seinen Standpunkt kennt und nur von dort her die Dinge ansehen kann und darauf beharrt, auch die anderen könnten es eigentlich nur von diesem Standpunkt aus, dann ist das Gespräch mit einem solchen Menschen sehr, sehr schwierig. Wichtig ist, dass man sich zugesteht, dass es verschiedene Aspekte gibt, von denen man schauen kann. Das ist ein erstes zum Hebräischen. Damit kommen wir zum zweiten. Das zweite ist die Frage nach dem Parallelismus in den Psalmen. Wir haben in der Weltliteratur verschiedene Formen, wie man ein Gedicht schreibt. Wir kennen als traditionelle Form in der Regel den Reim. Ein Gedicht ist etwas, was sich reimt. In der neuen Lyrik vom 20. Jahrhundert ist das auch aufgehoben und gibt freie Rhythmen ohne Reim und freie Zeilen. Aber so in der klassischen Form, das, was wir uns vorstellen, ist der Reim. Das Lateinische und das Griechische kennen nur äußerst selten den Reim. Und er ist nicht typisch für Lyrik, sondern für diese Sprachen ist das Typische der Lyrik der Rhythmus der Sprache. Das kann man auf Deutsch so nicht machen, weil unsere Sprache so nicht rhythmisch geformt ist. Aber man kann es nachmachen. Auch Goethe und Schiller und die klassischen Dichter, die haben das sehr gut gekonnt, haben auch auf Deutsch eine Ahnung davon weitergegeben, was das bedeutet. Und dann gibt es Hebungen, da gibt es Senkungen, da gibt es kurze und dann gibt's lange Silben. Und da, wenn man das vorgetragen hört oder selber liest, wenn man es kann, dann kommt man bis in die Ekstase hinein. Da dam da 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 dam da dam da dam da 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 dam dam da 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 dam dam da 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 dam. Und dann geht's wieder weiter. Und plötzlich hört man nicht mehr auf die Sprache, man hört nur noch auf den Rhythmus. Das hat eine richtig explodierende Wirkung. Das Hebräische kennt aber auch das nicht. Man hat oft versucht, das so zu untersuchen und zu sagen, okay, gibt's doch, gibt's einen Rhythmus und so weiter. Gibt's nicht. Gibt's auch was anderes. Und das ist der Parallelismus. Das sind wir genau bei dem, womit wir heute Abend angefangen haben. Die Psalmen sind so aufgebaut, dass eine Sache von zwei Seiten, das heißt in zwei Sätzen gesagt werden. Und dann geht man weiter. In Klammer, es gibt Ausnahmen. Manchmal sind das nicht zwei Sätze, sondern drei Sätze. Klammer zwei, manchmal sind es nicht Wiederholungen, sondern Weiterführungen. Ein Satz beginnt und der nächste Satz führt weiter. Aber die Haupt- und Grundform ist der einfache Parallelismus, so kommt er auch am häufigsten vor, indem eine Sache von zwei Seiten, kann sagen von zwei Standpunkten her, gesagt werden. Und das Wichtige, wenn man diese Psalmen liest und dem auf die Spur kommen will, ist, dass man nicht sagt, das ist also erstens und zweitens, sondern das ist zweimal genau dasselbe, nur von zwei verschiedenen Seiten her. Der Herr ist mein Hirte, Satz 1. Satz 2 heißt, mir wird nichts mangeln. Das sind nicht zwei Dinge, sondern wenn der Herr mein Hirte ist, dann mangelt mir nichts. Wenn mir nichts mangelt, dann habe ich einen Herrn, der mein Hirte ist. Das heißt, der zweite Satz erklärt den ersten und der erste erklärt den zweiten. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Und so weiter, so geht's weiter. Psalm 103. Lobe den Herrn meine Seele. Was heißt das? Alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Den Herrn, den ich lobe, das ist sein heiliger Name. Meine Seele ist alles, was in mir ist. Und so kann ich weiterfahren. Das ist die Form, von der ich gestern gesprochen habe, in der man auch ohne Hebräisch zu können sehr viel vom hebräischen Denken lernen kann, auch als Nicht-Hebräer. Ich kann die Psalmen, wobei ist Folgendes zu sagen, auch weite Teile der Propheten sind in Lyrik geschrieben. Das kann man, wenn man es auf Deutsch liest, eher ein bisschen schwierig sehen, je nachdem, welche Bibelausgabe Sie haben. Da hat der Bibelherausgeber auch die prophetische Literatur, insofern sie Lyrik ist, als Lyrik abgesetzt, sodass man es vom Druck her erkennen kann. Und es ist eine unglaublich schöne Aufgabe für sich allein oder für einen Bibellesekreis zu sagen, wir versuchen einmal dem auf die Spur zu kommen. Was man hier sehr einfach machen kann, ist, dass man eine Konkordanz, also ein Wortverzeichnis nimmt und sagt, ich möchte mal lernen, was heißt, wir hatten gestern ein paar Begriffe, was heißt Gerechtigkeit oder was heißt Wahrheit. Und dann gehe ich die Psalmen durch, wo das Wort Wahrheit vorkommt und gucke im Parallelismus, wie wird denn das wiederholt im zweiten Satz? Welche Worte, Gedanken, welche Bilder verwendet die hebräische Sprache, um von einem anderen Standpunkt aus das auszudrücken, was von diesem ersten Wahrheit heißt. Und da lernt man enorm viel, denn manche Parallelen werden hier gesetzt, die wir so eher nicht machen würden. Aber dem Hebräer sind sie offensichtlich sehr geläufig. Das ist das Zweite, der Parallelismus. Wenn Sie sich Zeit nehmen möchten, vielleicht interessiert Sie das, sehr interessant ist, wenn man das miteinander mit jemandem machen kann oder in einem Kreis, dann lesen Sie einfach mal ein paar Psalmen und notieren Sie sich die Dinge. kann auch mit dem Bleistift Querverbindungen zeichnen. Und plötzlich kommt man hinein in ein sehr schnelles Verstehen. Wenn Sie das machen wollen, dann würde ich Ihnen raten, verwenden Sie keine der neueren, modernen Bibelübersetzungen. Die haben ihre Funktion, sind ganz wichtig, aber für andere Dinge. Am hilfreichsten sind die älteren Bibelübersetzungen, die sich noch viel mehr an den Urwortklang der biblischen Texte halten und dann versuchen, soweit das geht, ein hebräisches Wort mehr oder weniger immer mit demselben deutschen Wort zu übersetzen. Da hat man es, wenn man Hebräisch kann oder Griechisch kann, etwas einfacher. Man kann nämlich nachgucken, wie heißt es wirklich. Wenn man es nicht kann, ist man den Übersetzern ausgeliefert. Aber das ist halt so in der Kirche. Ihr seid halt weitgehend eben auch den Theologen ausgeliefert. Das ist die hohe Verantwortung der Theologinnen und Theologen, dieses Ausgeliefertsein nicht zu missbrauchen, sondern der Gemeinde, ihnen allen zu dienen, dass sie selbstständig werden in ihrem Umgang mit diesem biblischen Wort. Ein großes Missbrauchspotenzial ist hier vorhanden. Das wäre also das Zweite, die Frage nach dem Parallelismus. Nun das Dritte. Das Dritte ist die Frage nach dem Zeitverständnis. Wir haben alle in der Schule gelernt, dass unsere Sprache in der Regel drei Grundzeiten kennt. Das Vergangene, die Gegenwart und die Zukunft. Wir haben gestern damit begonnen und gesagt, Sprache ist die Form oder die Möglichkeit, die Wirklichkeit einzuteilen. Und so teilen wir die Wirklichkeit ein. Wir fragen, ist etwas vergangen, ist etwas gegenwärtig oder ist etwas zukünftig? Und das ist uns so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir uns fast nicht denken können, dass es anders auch möglich wäre. Es hat so den Charakter von Selbstverständlichkeit, sondern es ist doch so. Es gibt doch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und dann wird es spannend, wenn man ins Berndeutsche oder in einen gepflegten Schweizer Dialekt reingeht. Und diese Dialekte haben keine solche Einteilung. Die haben nicht drei Zeiten, die haben nur zwei. Und diese zwei Zeiten sind gar keine Zeiten. Das sind nämlich ganz was anderes. Das haben wir nicht gelernt in der Schule, im Gegenteil, die Schule und die Bildung hat uns das erfolgreich sehr früh ausgetrieben. Und trotzdem ist etwas in der Bezeichnung übrig geblieben. Wir reden davon, dass es ein Perfektum gibt und ein Imperfektum. Perfektum heißt ganz einfach, etwas ist abgeschlossen. Imperfektum heißt, etwas ist noch nicht abgeschlossen. Wenn man genau hinschaut, da braucht es gar keine intellektuelle Bildung, das weiß jeder. Es gibt Dinge, die sind zwar in der Vergangenheit passiert, aber die sind wahrhaftig noch kein Perfektum. Das ist so, wie wenn der Mann von seiner Frau, von seiner ehemaligen Freundin erzählt, dann wird die Frau sehr interessiert sein, ob das ein Perfektum ist oder ein Imperfektum. Und je nachdem, wie das Gespräch oder der Verdacht kommt, wird sie sagen, ah, läuft da noch etwas? Imperfektum heißt, hier läuft noch was. Und das ist eigentlich gleichgültig, ob das in der Vergangenheit sitzt, in der Gegenwart sitzt oder erst in der Zukunft. Wir merken, dass wir eine andere Art, die Dinge einzuteilen. Genauso beim Perfektum. Perfektum heißt, da steht etwas fest und ist abgeschlossen. Dann ist interessant, wenn man darüber nachdenkt, dass auch Dinge, die erst in der Zukunft geschehen, ganz feststehen können und abgeschlossen sind. Der Satz, Gott vergibt dir, ist das ein Perfektum oder ist das ein Imperfektum? Für viele Leute ist es ein Imperfektum. da läuft etwas und man ist sich noch nicht sicher, ob es wirklich abgeschlossen ist. Und dann kann man von Gottes Erfahrung in der Vergangenheit erzählen. Und wenn man genau hinhört, da redet jemand von einem Imperfektum. Wenn Jesus nach dem Johannesevangelium am Kreuz hängt, der lebt noch, der ist noch nicht gestorben, da sagt er einen Satz, der auch grammatikalisch im Perfektum steht. Und der heißt, es ist vollbracht. Es ist völlig irrelevant, ob ich frage, ist das Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig aber ist das ein Imperfektum oder ist es ein Perfektum? Und von Jesus her ist es ein Perfektum. Da steht etwas fest, endgültig. Auch wenn das, was hier feststeht, erst in der Zukunft sein wird. Das ist das Geheimnis der Parallele zwischen Hebräisch und Berndeutsch. Und übrigens eben allen alemannischen Dialekten, sehr vielen Sprachen in unserer Welt. Dass ich lerne, es gibt nicht nur die Einteilung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, nicht diese temporale Einteilung. Dass ich auch entdecke, wie relativ unwichtig das ist. Viel wichtiger ist, ob die Dinge feststehen oder ob sie nicht feststehen. Das erlebt man auch in den Beziehungen hin und her. Wir reden gern in der temporalen Form, um dem anderen und auch sich selber zu verschleiern, der Frage nicht standzuhalten, ob es Perfektum ist oder Imperfektum. Dann weichen wir den Dingen aus. Das Hebräische und unsere elementar geprägten Dialekte, die zwingen uns dazu, uns festzulegen. Ist's vorbei oder läuft neu? Dann muss ich die Antwort geben und sagen, es ist vorbei. Perfektum. Dann kann man weiter miteinander leben. Auch das kann man an den biblischen Texten ausprobieren und im Gespräch zu zweit oder in einem Bibelkreis sich einmal überlegen bei klassischen Sätzen, die wir über den Glauben sagen. Sich zu überlegen, was bedeuten diese Sätze, wenn sie Imperfektum wären oder wenn sie Perfektum wären. Grammatikalisch, sprachlich, in unserer Sprache vielleicht genau derselbe Satz und inhaltlich etwas sehr anderes. Gott wird dir gnädig sein. Was bedeutet es, wenn dieser Satz ein Perfektum ist? Er ist Futurum, er wird dir gnädig sein. Von Gott her aber ist er ein Perfektum. Da steht etwas fest. Und was geschieht mit demselben Satz, wenn man aus dem Futurum ein Imperfektum werden lässt? Gott wird dir gnädig sein, aber so fest steht's noch nicht. Das ist was anderes. Soweit zum Zeitverständnis. Zum Zeitverständnis ließe sich noch jede Menge sagen, auch zu jedem anderen Punkt dieses Abends und dieser Teile. Die Frage heißt, wie lerne ich jemand kennen? In der westlichen Art zu denken, reden wir, wenn wir über einen Menschen reden, mit Vorliebe von seinen Eigenschaften. Da steht die Überzeugung, ich begreife einen Menschen, wenn ich sie, wenn ich ihn in seinen Eigenschaften charakterisiere. Und diese Sprache, diese Art des Denkens hat man auch auf Gott übertragen. Im Griechentum, im Lateinischen, in der westlichen Bildung. Und dann hat man Analogieschlüsse gebildet und gesagt, der Mensch ist mächtig, also muss Gott was sein? Allmächtig. Ich Mensch bin immer nur an einem Ort gegenwärtig, Wo muss Gott dann sein? Allgegenwärtig. Wir Menschen sind vielleicht weise, aber alles wissen wir nicht. Was muss Gott dann sein? Allweise. Wenn Sie diese Liste, die kann man ja weiterführen, wenn man die durchgeht, merkt man, das sind lauter Denkvorgänge. Beobachtet, wahrgenommen hat das niemand. Kann man auch nicht wahrnehmen. Sind lauter Denkprodukte. Die klingen vielleicht einleuchtend, aber was macht der Hebräer? Der Hebräer schüttelt den Kopf und sagt, was soll denn das? Das bringt doch überhaupt nichts. Wenn ich über Eigenschaften rede. Stellen Sie sich vor, Sie fragen mich nach einem Menschen und ich sage, ach weißt du, der ist ehrlich, der ist aufrichtig und so weiter. Ich zähle alle seine Eigenschaften auf. Was haben Sie dann von dem Menschen für einen Eindruck? Sie haben ganz sicher kein Bild dieses Menschen. Was macht aber jetzt der Hebräer? Der Hebräer sagt, es ist viel einfacher, auch viel elementarer. Man erfährt etwas von einem Menschen, wenn man von seiner Geschichte erzählt bekommt. Wenn ich einen Menschen kennenlernen will, dann frage ich ihn nicht, welche Eigenschaften er hat, sondern ich sage ihm, erzähl mir von dir. Erzähl mir von deinen Eltern, erzähl mir von deiner Kindheit. Und je mehr dieser Mensch mir erzählt, desto mehr entstehen Bilder, an denen ich ablesen kann, wer dieser andere ist. Wir erfahren etwas von einem Menschen nicht durch seine Eigenschaften, sondern nur durch seine Geschichte. Und die Grundform, etwas von einem Menschen zu erfahren, ist nicht die Analyse, nicht die Aufzählung und so weiter, sondern die Erzählung. Und was macht nun die Bibel? Wenn die Bibel von Gott spricht, sagt sie, setz dich hin, ich erzähle dir den Weg, den Gott gegangen ist, bis er zu dir gekommen ist. Die Bibel ist das einzige Buch der Welt, religiöse Buch, in dem von Gott und seinem Weg erzählt wird. Immer wieder neu. Die große Geschichte Gottes auf seinem Weg mit seinem Volk Israel, mit seiner Kirche und so weiter. Und wenn ich dorthin höre, dann entdecke ich in diesem Erzählen, dass hier, und dann können wir ein bisschen sammeln von dem heute Abend, von verschiedenen Aspekten aus erzählt wird. Nicht jeder Erzähler erzählt gleich. Das ist so, wie wenn Sie einen Großvater haben und Sie wollen wissen, wer war der Großvater, dann komme ich zu Ihnen und sage, weißt du, ich erzähle dir. Aber da ist mein Bruder auch und der soll doch auch erzählen. Ist sicher, dass der Bruder anderes erzählen wird, anderes beobachtet hat. Und vielleicht sagt dann der erste Bruder, oh, das habe ich ja gar nicht gewusst von meinem Großvater. Jeder weiß etwas anderes. Aber die Grundform, dann entsteht bei mir ein Bild dieses Großvaters. Die Grundform ist, dass man erzählt bekommt. Darum ist auch für uns und für unser Kennenlernen Gottes das Grundentscheidende, dass wir den Erzählungen der Bibel lauschen und uns in sie hinein vertiefen. Immer tiefer und immer mehr die Erzählungen Gottes. So lernt man jemand kennen. Der letzte Punkt heißt Bildung und Weisheit. Der Begriff Bildung ist umstritten heute. Bis in die Goethezeit, zum Teil bis ins 20. Jahrhundert, war gemeint, dass ein Mensch in seinem ganzen Wesen, seinem Charakter, in seinen Möglichkeiten gebildet wird. Das heißt, es ist eine Bildung des Charakters des Menschen. Aus diesem Bildungsbegriff der sehr vielschichtig ist, durch Höhen und Tiefen gegangen, wurde weitgehend die Ausbildung, das heißt die Vermittlung von intellektuellen und abfragbaren Erkenntnissen, die man kombinieren kann und mit denen man beruflich weiterkommt. Diesen Bildungsbegriff kennt das Hebräische überhaupt nicht. Wir reden heute von einem gebildeten Menschen, wenn er enorm viel weiß, in jedem, vielleicht in manchen ganze Reihe von Sachgebieten, Wissensgebieten und darüber Auskunft geben kann, so dass auch ich etwas verstehe. Was steht im Hebräischen und übrigens auch in der Antike, das ist international, an der Stelle des gebildeten Menschen? Da steht der weise Mensch. Weise ist ein Mensch nicht dann, wenn er viel weiß. Das darf er auch, aber das viele Wissen macht noch lange nicht weise. Sondern weise ist ein Mensch, der etwas vom Leben versteht. Weise ist nicht der, der hinter den Büchern sitzt und möglichst viel Bildungsgut in sich hineinlädt. Weise ist viel eher eine Frau oder ein Mann, der mit Ruhe da sitzt und zuschaut. Zuschaut, wie sehen die Lebensvorgänge aus? Was ist, was am Anfang gut aussieht, und dann geht's zu Ende. Dann kommt das nächste, das sieht auch wieder gut aus und geht zu Ende. Und ein weiser Mensch ist einer, der relativ früh erkennt und sagt, und jetzt beginnt's genauso. Und bis jetzt, nach meiner Wahrnehmung, ist's immer nicht gut zu Ende gegangen. Ein weiser Mensch ist einer, der sehr früh sagen kann, nicht, dass das jetzt auch so zu Ende gehen muss, es kann ja auch Ausnahmen geben, aber dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es jetzt auch wieder so ist. Weis ist ein Mensch, der wahrnehmend die Vorgänge des Lebens sieht und sich nicht täuschen lässt. Wenn man die Verkündigung Jesu ansieht, merkt man, dass Jesus sehr, sehr viele Sätze sagt, die zur Weisheit gehören. Die Bilder, die er verwendet, um Dinge zu erklären, kommen alle aus der Wahrnehmung des Lebens. Ein Sämann geht und sät. Das zeugt nicht von intellektueller Bildung. Aber es zeugt davon, dass hier jemand begreift, wie es im Leben zugeht. Jesus war vieles. Er war nicht nur Weisheitslehrer, aber er war in der Art und Weise, wie er spricht, eben auch das. Nun gibt's in der Bibel eine ganze Reihe von Weisheitsbüchern, vor allem das Buch der Sprüche. Und das zeigt, das sind zum Teil nur Sprichworte, eine Sammlung von Sprichwörtern. Das geht international durch alle Kulturen. So enthält das Buch der Sprüche auch ein paar Kapitel, die man wortgleich in einer älteren Fassung in Ägypten gefunden hat. Und warum? Nimmt niemand Anstoß dran. Dieser Blick auf die Lebensvorgänge lässt mich etwas sehen, was von der Schöpfung her im Leben von Menschen und in ihren Beziehungen drin liegt. Und darum sieht man das nicht besonders gut, wenn man glaubt. Na, hoffentlich sieht man dann, wenn man glaubt, auch gut. Aber man sieht es dann, wenn man sich dem Leben zuwendet und sich nicht täuschen lässt. Offen hinschaut und dann auch sieht, da macht mir jemand was vor. Es ist nicht so. Da strahlt jemand die ganze Zeit in die Welt. Und man merkt, es geht ihm nicht gut. Weise wäre zu sagen, da stimmt das nicht. Was ist echt, was ist dem Leben entsprechend und was geht wahrscheinlich irgendwann einmal schief? Das ist Weisheit. Manche Psalmen sind Weisheitspsalmen. In der späteren nachbiblischen Literatur, die zum Teil in den katholischen Bibeln zur Bibel dazugehören, gibt es große Weisheitslieder. Das Buch Jesus Sirach, dann gibt es ein eigenes Buch, das heißt Weisheit Salomos, wenn man da einen Blick hineinwirft, dann liest man einiges davon. Nun gibt es zwei Extrempunkte dieser Weisheitsliteratur. Das eine ist das Buch des Predigers, heißt der Prediger Salomo. Der Prediger, der hat auch hingesehen, unbestechlich, verblüffend, wenn man ein paar Kapitel, ein paar Abschnitte aus dem Buch Prediger liest. Und er schaut hin und er sagt, wenn ich genau hinschaue, was sehe ich dann? Alles sinnlos. Die einen bemühen sich, und was folgt daraus? Es geht nicht gut. Die anderen bemühen sich nicht, und was folgt daraus? Manchmal geht's gut, manchmal geht's nicht gut. Es gibt keine Regel. Und am Schluss sagt er, weißt du was, geh hin, iss und trink und sei fröhlich. Am Schluss hört trotzdem alles auf. Unglaublich skeptisch. Ich staune, dass auch solch ein Buch in der Bibel steht. Also wenn Sie so skeptisch veranlagt sind, dann müssen Sie nicht irgendwo suchen, um sich Argumente zu holen, dann finden Sie die auch in der Bibel. Gehört mit zur Weisheit. Nun gibt es aber ein Buch, das kennzeichnet das, was man auch in der Fachsprache die Krise der Weisheit nennt. Und vielleicht ist das hilfreich auch für uns. Das ist das Buch Hiob. Das Buch Hiob gehört in die Weisheitsliteratur. Es ist eine Erzählung. Wahrscheinlich hat es Hiob gegeben, auch seine Freunde. Aber so wie es dargestellt ist, ist es eine Lehrerzählung. Und derjenige, der das aufgeschrieben hat, oder die, die das erste Mal so als Erzählung gebildet haben, möchten darstellen, was geschieht, wenn jemand, nämlich wie die Freunde des Hiob, sehr weise sind, das Leben ansehen und ihre guten und richtigen Schlüsse draus ziehen, was geschieht, wenn diese Schlüsse plötzlich sich verhärten? Ein wirklich weiser Mensch wird sagen, in der Regel ist es so. Er wird aber nie sagen, es ist immer so. Er kann nur sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, die ist sehr hoch. Er wird vielleicht sogar sagen, ich kenne kein einziges Gegenbeispiel, dass es je einmal anders gelaufen wäre. Die Freunde Hiobs gehen aber hier einen Schritt drüber raus. Sie sagen dem Hiob, es gibt keine Ausnahme. Der Hiob sagt nämlich, ich leide und ich habe keine Schuld daran. Die Freunde des Hiob sagen, nach unserer Wahrnehmung, wenn man leidet, trägt irgendjemand Schuld, meistens der, der leidet. Mit diesen Aussagen haben die Freunde des Hiob sehr oft recht. Sehr oft. Aber nicht immer. Und das ist die Krise der Weisheit. Dass man so weise werden kann, dass man von seiner Weisheit nicht mehr loslassen kann. Dass man ein so guter Theologe wird, dass man seine eigene Theologie nicht mehr relativieren kann. Dann ist man sich selber verfallen. Ein wirklich weiser Mensch wird sagen, ich weiß etwas, ich kann etwas, ich habe viel beobachtet vom Leben, aber es könnte auch anders sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es anders ist, ist sehr klein. Aber es könnte sein. Sonst wird Gott selber in seinem Handeln der Gefangene meiner Weisheit. Und das kann wohl nicht sein.